unserer Gesellschaft, denke ich, streben alle irgendwie danach, einzigartig zu sein.
Ja.
Aber eigentlich ist die Heiligkeit die Möglichkeit, einzigartig zu sein.
Ja.
Und man vergisst aber dann die Einzigartigkeit seiner selbst.
Nicola, herzlich willkommen bei uns in Wien im Studio bei Unverschämt Katholisch.
Danke, Steffi.
Schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Ist unglaublich. Als ich hier reinkam, habe ich gedacht, Mama Mia, es sieht so anders aus.
Als was man online sieht.
Ja.
Ja, es ist nicht sehr groß, aber es ist ganz gemütlich.
Ja, nein, es ist toll, sehr toll.
Sitzt du gut in unserem Felssessel?
Ja, warte, ich schau mal. Nein, ist super. Sehr gut, ja.
Sehr gut.
Danke.
Ich habe meistens eine kleine Einstiegfrage, bevor es richtig losgeht. Und heute frage ich dich eine, die ich noch nie jemanden gefragt habe.
Ich bin gespannt.
Ja, und zwar, ich habe neulich, wir schreiben ja auch ein Magazin, und ja, da habe ich neulich so Fragen vorbereitet, die so ein bisschen Reflexion im Gespräch mit anderen ermöglichen. Und eine davon fand ich richtig schön, die war, wenn du jemandem deine Heimatstadt zeigen würdest, welchen Ort würdest du ihnen zeigen und warum? Ein Ort, der für dich Bedeutung hat.
Ich würde wahrscheinlich, wenn es möglich ist, auf einen Berg gehen, den Pilatus heißt er. Ist ein sehr schöner Berg und man kann innerhalb von 4 Stunden hochwandern. Man hat das Gefühl, man ist wirklich weit weg und man sieht von oben wunderschön die Stadt Luzern. Also ich komme ursprünglich aus Luzern. Und ja, der Blick vom Berg runter auf die Stadt und den See und in die Weite, auch dort, wo ich aufgewachsen bin, etwas außerhalb von Luzern. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das würde ich gerne teilen.
Sehr schön. Ja. Es ist auch gleich cool irgendwie, weil der Grund, warum du heute hier bist, um dich kurz vorzustellen, also es ist viel an dir vorzustellen, aber der Grund, warum ich von dir weiß, ist, weil du jetzt vor kurzem Pier Giorgio Frassati gespielt hast in einem Film, in der Produktion von Adorai wurde das
genau
gemacht, gell?
Ja.
Und Pier Giorgio liebte ja auch die Berge, also passt gleich ganz gut.
Ja, voll. Ja, voll.
Aber erzähl mal noch ein bisschen von dir. Also du lebst gerade eigentlich in Rom. Was bringt dich dahin und wer bist du?
Also, was mich nach Rom bringt, ja. Der Ruf Gottes, Priester zu werden. Und wie ich nach Rom kam, ist eine längere Geschichte. Aber, alle
Zeit.
Wege führen nach Rom. Ja. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe 4 Geschwister, durfte wirklich viel von meinen Eltern im Glauben mitbekommen. Und das hat mich geprägt, als kleines Kind schon und auch als Jugendlicher. Es gab Zeiten, in denen ich mich, sagen wir, ein bisschen geschämt habe für meinen Glauben. Und es gab Zeiten, in denen ich dann immer ein bisschen mehr verstanden habe, was es denn bedeutet, katholisch zu sein und wieso ich katholisch sein möchte. Und dass es nichts Schöneres gibt. Und dieser Weg führte immer tiefer auch ins Gebet. Ich verstand, dass das der Weg ist, Gott näher zu kommen. Und diese Begegnungen mit Gott, die ich vor allem auch in den Sakramenten erfahren durfte, haben dann immer mich mehr hingezogen zum Priestertum. Bis dann schlussendlich ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich Priester werden möchte. Auch weil ich den Ruf Gottes spürte, weil ich erkannt habe, er möchte, was ich eigentlich im tiefsten meines Herzens auch möchte. Und so führte der Weg nach Rom. Ja.
Das heißt, in Rom bist du aktuell im Priesterseminar.
Absolut richtig, ja.
Wie lang geht der Weg? Wie lange dauert sowas eigentlich, bis man wirklich Priester ist?
Das ist ein bisschen unterschiedlich von Diözese zu Diözese. In Rom ist es auf jeden Fall vorgeschrieben, dass man 2 Jahre Philosophie studieren muss und 3 Jahre Theologie. Das sind insgesamt 5 und häufig wird dann eine Lizenz, das ist wie ein Masterstudium, angehängt. Und der Bischof nach kanonischem Recht muss er dem Seminaristen eine gewisse Zeit für die Formation geben, dass ja, ein Priester wird nicht geboren und er wird auch nicht verkauft. Also man kann nicht sich Priester erkaufen, sozusagen, oder das Priestertum erkaufen. Deshalb, es ist eine Formung und das braucht Zeit. Also genau. Ich würde mal sagen, es sind mindestens 5 Jahre Studium und meistens sind es dann 6 bis 7 Jahre, bis man dann zum Diakon geweiht wird und dann zum Priester.
Ja. Worauf freust du dich so an diesem Prozess der Formung? Was ist so, was für dich so, boah, das kann ich gar nicht abwarten, bis das...
Ja, also ich kann es nicht abwarten, die Beichte zu hören, wenn ich dann Priester bin, weil ich glaube, dass die Menschen heute viel daran leiden, dass sie nicht die Vergebung Gottes erhalten, weil sie es nicht wollen, weil das Sakrament ist da, oder? Ich freue mich auch, Christus näher zu kommen. Ich erinnere mich, dass Bishop Fulton Sheen in einem Interview mit einer amerikanischen Journalistin sagte, auf die Frage, er ist jetzt schon in einem fortgeschrittenen Alter, was er denn geändert hätte an seinem Leben. Und er sagte, ich hätte gewünscht, ich wäre Christus noch ähnlicher geworden oder ähnlicher geworden. Und das hat mich auch tief bewegt, weil ich denke, das ist der Ruf auch des Priestertums, ganz Christus ähnlich zu werden. Und ich merke im Alltag, das ist eine Herausforderung, weil unser Herz irgendwie auch diese Zerrissenheit irgendwie hat, oder? Wie Paulus sagt, das Gute zu wollen, aber das Schlechte zu tun. Und es ist eine Schule. Und deshalb, glaube ich, ist es unglaublich toll, diese Möglichkeit zu haben, in einem Seminar geformt zu werden, mit anderen Seminaristen, die eine Herausforderung sind, oder? Wie man in jedem gemeinschaftlichen Leben erlebt, oder? Der nervt mich und dieser andere ist irgendwie ein bisschen verrückt oder so. Und dann merkt man, da gibt es viel zu lernen. Mhm. Ja. Und sonst, es gibt viele Dinge, auf die ich mich freue. Aber was mir so einfiel,
was dir jetzt so kommt, genau. Voll. Ja. Jetzt hast du, ich weiß gar nicht, wie ging das eigentlich, dass du gefragt wurdest, Pier Giorgio zu spielen? Nimm uns mal mit, wie das passiert ist. Also du lebtest schon in Rom zu der Zeit.
Ja.
Okay, was ist passiert?
Also, ich wurde gefragt eines Tages mit einer etwas längeren Nachricht von einer Freundin, Salome Elmiger heißt sie, und sie hat das Textbuch geschrieben.
Aha.
Und sie fragte mich, es gibt dieses Projekt von Pier Giorgio, sein Leben zu verfilmen, und ob ich denn bereit wäre, vielleicht die Rolle zu spielen. Und dann habe ich mal gedacht, ja gut, ich rufe sie mal an, und wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Und so kam es, dass ich dann nach ein paar Tagen überlegen und Gebet habe ich gedacht, ich denke, das gefällt mir, und ich denke auch, dass es eine sehr sinnvolle Sache ist und dass es eine unglaublich tolle Aufgabe sein kann. Und dann, also ich wurde im März angefragt, das Drehbuch wurde dann geschrieben. Und im Juni waren, Ende Mai, Anfang Juni waren die ersten Proben. Juli waren dann die Filmarbeiten, fast 2 Wochen. Und dann der Schnitt bis Oktober. Dann muss es fertig sein. Das heißt, das ganze Projekt ist innerhalb von einem Jahr zu Ende gekommen, weil es Ende November oder Anfang November hat es begonnen, vor einem Jahr. Und jetzt Anfang Oktober ist es zu Ende gekommen. Also es war ein Expressprojekt. Echt krass. Echt krass. Also ein bisschen verrückt, Wahnsinn. Muss ich schon sagen, ja.
Ja.
Der Produzent auch, also er und seine Frau und seine zwei Kinder, die haben alles gegeben. Mhm. Das war sehr beeindruckend, mhm. Ja.
Weißt du, wie die Idee aufkam, überhaupt, also den Film über Pier Giorgio zu machen?
Ja, er ist schon seit vielen Jahren Patron vom Adorei, von der Gebetsgruppe Adorei.
Ja.
Also vielleicht für die Zuschauer, die das nicht kennen, Adorei ist eine katholische Jugendgebetsgruppe in der Schweiz an verschiedenen Standorten. Ich habe letztens sogar gesehen, es gibt neuerdings eine Gebetsgruppe in Schweden. Keine Ahnung, wieso, aber sehr cool. Genau. Und
also Schweiz und Schweden.
Schweiz und Schweden. Das ist toll, weil die Amerikaner verwechseln immer beides. genau. Nein, und
also er ist der Patron.
Er ist der Patron, genau, von der Jugendgebetsgruppe Adorei seit vielen Jahren. Und es war die Frage, was wollen wir für dieses Jahr für das größere Adorei-Treffen organisieren, weil es gibt diese Gebetsgruppen in der Schweiz und einmal im Jahr trifft man sich in Zug zum Festival. Und jedes Jahr war ein Theater und dieses Jahr konnte die Theaterlokalität nicht gemietet werden.
Ah.
Das heißt, man musste sich irgendwas überlegen, etwas Alternatives. Und ein Freund vom Produzent, der Produzent heißt Benne Hecklin, hat ihm so auf die Schulter geschlagen, gesagt, ach, mach doch einen Film. Er hat gesagt, ach, sicher nicht, keine Chance. Und irgendwie blieb ihm das so im Hinterkopf und er hat gesagt, ja, wieso nicht? Das ist ein Traum, den ich habe seit Kind. Und so kam es, dass er dann ziemlich schnell sich überlegt hat, ja, ich habe einen Freund, der ist Filmproduzent, also der ist, hat eine Produktionsfirma. Ich habe Freunde, also Freunde, die Musik machen zum Beispiel. Mhm. Also das war auch schon dann organisiert. Jonas Emmiger hat zusammen mit Bruder Franziskus Maria die Musik geschrieben und dann auch aufgenommen. Und dann hat er gedacht, ja, vielleicht könnte Salome das Textbuch schreiben. Und so nach und nach kam dann das Projekt zusammen. Und auch die Finanzen, es ist alles auf Spenden basiert und also viel freiwillige Arbeit. Und so kam es, dass man dann gesagt hat, gut, dieses Jahr kein Theater, sondern ein Film.
Hm.
Und genau, der Film wurde dann auch am Adorei Festival gezeigt und einfach sehr, sehr berührende Rückmeldungen.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie waren denn so die Rückmeldungen und was haben die Leute gesagt?
Ich hab's nur gehört, weil ich nicht da war. Aber zum Beispiel der Bischof vom Bistum St. Gallen, Bischof Beat, er hat gesagt, er war total berührt, total berührt von seinem Leben. Und ich glaube, er hat sogar geweint. Also das war wirklich sehr bewegend für ihn.
Mhm.
Es gab auch andere, die einfach gesagt haben, das ist so ermutigend, so einen jungen Mann zu sehen, der heilig gesprochen wurde und in unserem Alter ist. Also Pier Giorgio ist mit 24 Jahren gestorben. Er war Student, er war sehr engagiert in der Politik, in der Jugendbewegung. Ein ganz normaler junger Mann, aber er ist heilig, oder?
Mhm.
Und das hat viele Leute bewegt.
Mhm.
Und auch den Patron von der Gebetsgruppe nochmal irgendwie näher gebracht.
Mhm.
Ja.
Vielleicht auch an der Stelle einfach mal bei Pier Giorgio. Ich bin immer wieder überrascht, weil jetzt durch die Heiligsprechung hat man jetzt ihn schon öfter gehört von ihm.
Mhm.
Aber vielleicht trotzdem mal, wer ist er eigentlich? Also du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt. Wer war Pier Giorgio?
Hm. Ich denke, darauf gibt es nicht so eine, oder es ist nicht so einfach, eine Antwort darauf zu finden.
Mhm.
Wir haben die Bücher von Luciana Frassati, von der Schwester und viele Zeugnisse von Freunden von ihm. Aber seine Innerlichkeit, die kommt die war wie im Leben praktisch zu sehen. Mhm. Also, so, mal eine offene Antwort. Dann, genau, er ist 1901 geboren, 1925 verstorben. Er hatte Kinderlähmung. Innerhalb von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 6 Tage ist er verstorben. Mhm. Das war in der Zeit, als seine Großmutter, die Mutter seiner Mutter, verstorben ist. Also die hat bei ihm gelebt und die ist verstorben. Und alle haben sich eigentlich um diese Großmutter gekümmert und das war die Sorge des Hauses. Und Pier Giorgio in seiner Einfachheit hat versucht auch, ja, irgendwie seiner Krankheit nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Und als es soweit war, dass die Leute im Haus, die eigentlich ein bisschen, wenn ich genauer überlege, von Blindheit geschlagen waren, als sie das bemerkt haben, ja, es geht ihm wirklich, wirklich sehr schlecht, war es schon zu spät. Also da kamen schon gewisse Lähmungen auf. Aber er war ein unglaublich lebensfroher Mensch. Mhm. Alle haben gesagt, in seiner Nähe, sie wollten einfach in seiner Nähe sein. Er war so von Freude erfüllt, von unglaublicher Freude. Und er war ein einfacher Student. Also er hat Bergwerksingenieur studiert, mhm, an Polytechnikum in Turin. Er hatte eine Schwester, die immer sehr, sehr nah mit ihm war, ist in einem sehr angesehenen Haus aufgewachsen. Sein Papa hat die Stampa gegründet. Also heutzutage, glaube ich, ist es die zweitgrößte Zeitung in Italien. Mhm. Und er war Senator für die Regierung in Italien und auch Botschafter in Berlin. Das heißt, Pier Giorgio war in Berlin für eine gewisse Zeit.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja. Auch in Freiburg im Breisgau.
Ah, ja, ja, ja. Lustig, wusste ich nicht. Aha.
Und seine Mama war Malerin. Genau. Und ja, sein Haus hat ihn sehr geprägt. Auch die Art seines Papas, Verantwortung zu übernehmen für die Politik. Ich glaube, Herr Giorgio hat gesagt, dass die größte Nächstenliebe eines Jungen oder eines Laien sei, sich in der Politik zu engagieren. Ich habe mir überlegt, ja, wieso sagt er das? Und vielleicht, weil er denkt, dass durch die Politik man auch viele Menschen erreichen kann. Mhm. Ich denke, er hat aber auch die Missstände des Faschismus gesehen in Italien, der dann zu seiner Zeit aufkam und wusste, dort ist das konkrete Engagement eines Katholiken. Er ist eigentlich von Haus auf nicht so religiös aufgewachsen. Mhm. Ich würde sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, seine Familie war ziemlich traditionell katholisch, also man zeigte sich, aber das war nicht eine Innerlichkeit. Mhm. Den Glauben hat er ein bisschen mitbekommen von seiner Großmutter. Ich glaube, Linda Amettis hieß sie. Und mit ihr hat er den Rosenkranz gebetet und sie hat über die armen Seelen gesprochen, für die man beten soll. Und das hat ihn unglaublich geprägt. Also man sieht auch später, das Zeugnis der Großmutter war sehr wichtig für ihn. Mhm. Und seine Innerlichkeit ist dann eigentlich im Religionsunterricht erstaunlicherweise gewachsen. Seine Schwester sagte, das war ziemlich uninteressant, oberflächlich, aber bei ihm hat es eine tiefe Frömmigkeit ausgelöst, bis er dann jeden Tag zur Heiligen Messe ging und jeden Tag die Kommunion empfing. Mhm. Das war sehr außergewöhnlich in dieser Zeit. Mhm. Und das war auch, glaube ich, die Seele seines Apostolats. Mhm. Er sagte, wenn ich am Morgen Jesus empfange, ich muss mich besinnen, dass ich es gut ausdrücke, empfange ich ihn am Morgen Und am Nachmittag gehe ich zu den Armen und sehe und treffe ihn dort, also bei den Familien, bei denen er einen Besuch gemacht hat. Gestern war ich bei der Nichte von Pier Giorgio.
Irre.
In Rom.
Wahnsinn.
Ja, das war sehr krass, 98-jährig. Und sie hat mir erzählt, ich habe ein bisschen gesprochen und dann hat sie mich so unterbrochen und gesagt, Pier Giorgio ging nicht einfach nur zu den Armen, sondern er ging zu allen.
Mhm.
Zu allen. Also er hat alle geliebt. Mhm. Und das war irgendwie auch die Größe, glaube ich, seines Lebens. Dass er in allem mit Jesus war, überall Jesus begegnen wollte und Jesus schenken wollte. Es ging ihm nicht um sich, sondern es ging ihm um den Nächsten. Und das war, glaube ich, das große Zeugnis in Turin, das die Leute sehr bewegt hat. Vielleicht um einen Bogen zu schlagen zu seiner Familie in Bezug auf dieses Thema.
Yeah.
Die Mama und der Papa, die haben nicht viel oder praktisch nichts von seinem Apostolat mitbekommen.
Erklär mal kurz, was Apostolat eigentlich meint.
Gut. Also, vielleicht ist es ein zu theoretischer Titel, aber Pier Giorgio hat unglaublich viel von sich selbst gegeben, viel Zeit, um viele Familien zu besuchen, die alleine waren und, oder Hilfe benötigten, die in ärmlichen Verhältnissen lebten oder einfach seine Freunde und seine Professoren. Er hat sehr, sehr viel Zeit gegeben und man kann sagen, das ist sein Apostolat. Also er wollte im konkreten Leben Jesus bringen und den Nächsten lieben. Und eben die Eltern haben das eigentlich nicht so mitbekommen. Sie haben gewusst, er ist viel unterwegs und sie haben gedacht, der ist mit seinen etwas vagabunden Freunden unterwegs und sie haben ihn mehr belächelt, als dass sie seine Größe erkannt haben. Aber als er starb, kamen unglaublich viele Menschen zuerst zu ihm nach Hause, um sich zu verabschieden und dann zum Begräbnis. Also die Straßen Turins waren voll. Die Trams konnten nicht mehr fahren.
Wahnsinn.
Also es war unglaublich. Also und die Eltern waren so überwältigt auch von diesem Zeugnis. Und da ist ihnen aufgegangen, was ihr Sohn eigentlich gemacht hat. Die Größe irgendwie auch. Genau.
Ja, weil das kommt auch im Film, also wie gesagt, ich habe ihn gestern gesehen. Und ich muss mich jetzt gerade gewöhnen, dass du ein Mensch bist und nicht Pier Giorgio.
Kannst mich berühren.
Das erste Mal, dass ich einen Heiligen Dank war. Ja, und da ist mir auch aufgefallen, wie seine Eltern, also du sagst jetzt, sie haben das nicht mitbekommen, im Film kommt mir auch vor, dass sie fast das, also vieles nicht so nachvollziehen konnten, wie er ist und fast es ihnen fast unangenehm war. Also so ein bisschen eine Konterhaltung auch. Und was ich beeindruckend fand, auch so, Pier Giorgio verliebt sich ja auch zum Beispiel. Und diese Geschichte von, boah, seine Eltern sind dagegen und er verzichtet dann drauf, das ist irgendwie auch so sehr komplex und sehr herzzerreißend, wie ihr das auch im Film dargestellt habt. Also so dieses, ja, dass die Eltern da eigentlich auch fast, ich weiß nicht, ob dagegen jetzt zu stark ist zu sagen, aber schon vieles nicht nachvollziehen konnten.
Ja, ich glaube, sie waren sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Der Papa natürlich mit der Stampa, das war unglaublich viel Arbeit. Die Mama als Malerin. Also das Verhältnis zu ihrem Sohn war sehr herzlich und liebevoll, so wie ich das gelesen habe. Auch ihr Sohn war wichtig. Aber die waren so mit anderen Dingen beschäftigt. Und Pier Giorgio ging es um so viel mehr als um Aufmerksamkeit oder Ansehen und um eine gute Gesellschaft zu haben. Aber dieses Verhältnis zu seinen Eltern, das, oder sagen wir das Verhältnis zwischen den Eltern, das war sehr gespannt, angespannt. Und ich glaube, das hat Pier Giorgio total verstanden. Ich denke, es gibt verschiedene Dinge, die er eigentlich innerlich erlitten hat, die man so im Großen und Ganzen ausdrücken kann. Mhm. Ja. Zum einen sein Wunsch, Priester zu werden. Seine Mama war etwas besorgt, dass dieser junge Mann so oft in die Kirche geht, mhm, und so viele Rosenkränze betet und dass er ja irgendwie seinen Kopf verliert, hat sie gedacht. Und da kam so ein bisschen eine antiklerikale Haltung. Und das hat auch dazu geführt, dass sie dann eigentlich gesagt hat, es wäre besser, es wäre schlimmer, nein, ich glaube, sie hat gesagt, es wäre schlimmer, wenn du Priester werden würdest, als wenn du sterben würdest. So. Hm. Und da hat er gespürt, ja, die Mama möchte nicht, dass ich Priester werde. Hm. Das war ein Wunsch von ihm. Aber gleichzeitig hat er auch gemerkt, nein, ich sehe mein Leben als Aufgabe in der Welt, als Student und dann eben als Bergwerksingenieur, um die Missstände in den Bergwerken zu beheben und so weiter. Dann glaube ich, ein Leiden von ihm war auch die Trennung von der Schwester. Sie haben immer zusammengelebt und sie hat sich dann sehr jung auch vermählt mit einem polnischen Diplomaten und zog dann natürlich nach Polen. Und das war für ihn ein großer Schnitt. Mhm. Und ein weiterer Schmerz, eben das haben wir auch ein bisschen versucht im Film zu zeigen, ist die Beziehung mit Laura. Man weiß, Pier Giorgio ist mit allen gleich umgegangen. Also er hat alle geliebt und alle fühlten sich geliebt von ihm. Aber eines Tages hat er so eine Verliebtheit oder eine Anziehung zu Laura verspürt. Und er hat das mit wenigen Menschen geteilt, auch mit seiner Schwester. Und die Schwester hat ihre Bedenken geäußert. Und er hat das dann auch verstanden, dass Laura aus einem sehr ärmlichen Verhältnis, eine andere Gesellschaft, ohne Eltern aufgewachsen, das heißt wirklich ein großer Change vom Ansehen, dass das Spannung in die Familie bringt und dass das womöglich auch zur Trennung der Eltern führen könnte. Mhm. Das klingt, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, aber bitte, du kannst doch nicht auf die Ehe verzichten, weil deine Eltern sich trennen. Mhm. Aber ich glaube, er hat das als Ruf Gottes verstanden, mhm, dass diese Beziehung seiner Eltern ihm wichtiger ist, als dass er selbst sich vermählt, mhm, dass er dem nachgeht. Er hat es nie der Laura gesagt. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich das gelesen habe, weil er wirklich, glaube ich, sehr bewusst war, dass man nicht einfach damit spielt. Er war sehr rein, sehr rein. Mhm. Seine Schwester schreibt, den Reinen muss man erstmal erklären, dass es die Unreinheit gibt. Mhm. Sie sagt, er hat ein Aktenbild, konnte er anschauen wie ein Gemälde einer Blume. Er konnte die Schönheit des Gemäldes sehen, ohne das Unreine darin zu sehen. Mhm. Also die Beziehung zu Laura war sehr rein. Und er hat das auch in seiner unglaublichen Nächstenliebe aufgegeben. Mhm. Also seine letzten Gedanken noch in seinem Leben galt dem Nächsten. Es gibt zwei Dinge, die er gemacht hat. Zum einen, glaube ich, musste er ein Ticket zurückgeben, einer Person. Und dann hat er noch eine Notiz geschrieben. Es gibt diese Zettel der Notiz und man kann fast nicht lesen, was er schreibt, weil sein rechter Arm, glaube ich, war schon ziemlich gelähmt. Mhm. Und seine Schwester sagte, ja, komm, ich schreibe dir das. Nein, nein, ich möchte das machen. Also sein Willen, für den Nächsten da zu sein, ihn zu lieben, alles zu geben, war bis in seinen Tod hinein. Also das war nicht eine Maske, die er dann trägt, wenn er rausgeht und dann zu den Armen, sondern das war sein Leben, den Nächsten zu lieben.
Mhm. Ja. Ich fand's schön, du hast vorhin auch gesagt, es ging ihm nicht um sich selbst. Und ich finde, auch das spürt man im Film sehr gut, weil ich finde manchmal, also wenn ich jetzt kurz zurückzoome auf das heutige Leben als Christ, ich finde, manchmal kann es eine Herausforderung sein, also da ganz ehrlich mit seinem eigenen Herzen zu werden, warum mache ich etwas? Mhm. Und gerade so Dienst an den Armen jetzt oder solche Sachen, so das Werk, das er getan hat, kann schnell, ja, sag ich mal, verunreinigt sein oder so von diesem, ich mache es jetzt, damit ich gut dastehe oder dass ich ein guter Christ bin oder so. Und ich finde diese, ja, du hast es jetzt mit Reinheit beschrieben, so diese Art, wie er das gemacht hat, das war, wie du sagst, also ich habe es so gespürt auch im Film, so, da ging es jetzt nicht, wie er dasteht damit, sondern es war wie so ein Überfluss von seinem Innenleben nach außen.
Ja.
Und das hat, also war einfach ganz natürlich für ihn, dass er das jetzt so macht, ohne dass er jetzt krampfhaft versucht, ein guter Christ zu sein. Oder ist es so ganz normal, wie sich das anfühlt bei ihm.
Ja, das ist sehr beeindruckend.
Ja.
Ich selbst habe mit diesen Dingen im Leben auch zu kämpfen, oder? Weil man möchte das Gute tun. Ich möchte ja den Nächsten lieben und dann merke ich aber, oh, mein Herz ist so klein, jetzt diesem Armen zu helfen.
Ja.
Und ich denke, ein Priester hat mir mal gesagt, hör nicht auf, Gutes zu tun, bitte darum, dass Gott dir die richtige Intention dazu gibt.
Mhm.
Und ich glaube, dass man eben das Gute zu tun nur lernt, indem man das Gute tut.
Mhm.
Also sich um die Armen zu kümmern, kann man nicht im Kopf.
Ja.
Und ich glaube, das hat er wie gemacht. Es gab einen Freund, er hat viele Freunde eingeladen zu seinem Apostolat. Und der eine Freund, als ich so in einen Stock kam, zu einer Wohnung, sagt er, oh, dieser Geruch, das ist ja unglaublich, wie kannst du das nur, dass du immer wieder herkommst? Er sagt, du musst einfach nur sehen, dass du Jesus begegnen kannst. Das heißt, ich denke, Pier Giorgio hat diese Erfahrung gemacht, dass er sich unwohl gefühlt hat und dass er unangenehme Situationen aushalten musste. Aber ich denke, er hat das wie gelernt, indem er es getan hat. So stelle ich es mir zumindest vor.
Mhm.
Ja.
Ist einer seiner bekanntesten kleinen Sätze, ist ja Verso Lalto, oder?
Mhm. Ja,
voll. Also er war auch gern Bergsteigen.
Unglaublich gerne,
hatte viel Spaß auch mit seinen Freunden. Also ich finde, an ihm lernt man auch so, oder wenn ich auf Pier Giorgio schaue, sich auch einfach den guten Freund.
Mhm.
Also so jemand, der Freundschaft, christliche Freundschaft tief begriffen hat. Irgendwie.
Total, ja.
Es gibt eine Szene im Film, da begegnet er einem Freund von ihm und er sagt, Freund, du bist mein Bruder.
Ja, genau.
Das ist so süß.
Ja, voll.
Ja.
Also das ist ein großes Merkmal von ihm. Hm. Durfte ich auch lernen, dass er einfach die Fähigkeit hatte, verschiedene Menschen zusammenzubringen, um mit ihnen Aktivitäten zu machen. Und dass durch diese Freundschaft die Freunde auch zu Gott gezogen wurden. Also Verso Lalto, oder? Nicht nur im Sinne von, wir gehen jetzt in die Berge, sondern auch wir nehmen etwas uns vor. Es braucht ein kleines Opfer, es ist anstrengend, aber wir gehen auch höher, um Gott näher zu sein.
Mhm.
Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich auch denke, ja, die Freundschaft kann so viel in einem Herzen bewirken.
Ja.
Also seine Freunde, als er starb, haben sich Briefe geschrieben und die kann man lesen, natürlich. Und Gott sei Dank auch.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das war die Dina Bonelli, ich bin mir nicht ganz sicher, hat dem Marco Beltramo geschrieben. Also beide kommen im Film vor, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt.
Kann man auf Vimeo, oder?
Genau, genau, genau. schreibt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich war es nicht wert, in der Nähe von Pier Giorgio zu sein, die ganze Zeit. Weil er hat uns so viel gelernt mit seiner Freundschaft. Und sein Beispiel prägt uns unglaublich. Aber Pier Giorgio hat das nicht gemacht als im Sinne von, ja, jetzt gehe ich mit meinen Freunden und dann versuche ich, ein möglichst gutes Beispiel zu sein. Aber er lebte einfach.
Ja.
Und das war er selbst, sein authentisches Ich. Und das authentische Ich ist eigentlich das Ich, das sich gibt, oder?
Ja.
Und ja, diese Freundschaften, das hat mich sehr beeindruckt. Und eines Tages habe ich gedacht, ah, wie viel würde ich geben, mal mit Pier Giorgio in die Berge gehen zu können?
Ja.
Aber im gewissen Sinne habe ich die Erfahrung dann gemacht. Nein, die Freundschaft mit den Heiligen ist real, oder?
Mhm.
Also ich kann mit Pier Giorgio bergsteigen gehen, auch wenn er nicht physisch da ist. Er ist da, weil er jetzt schon im Himmel ist. Und das ist sehr krass. Also die Dreharbeiten haben mich viel gelehrt. Auch eben die Freundschaft zu den Heiligen. Das ist so real, so real.
Ja, ich wollte dich eigentlich auch fragen, so dieses, wie hast du dich denn vorbereitet oder wie war dein Prozess, da reinzuschlüpfen? Also, weil ich denke mir, das war sicher eine Komponente, auch ihn als Fürbitter anzurufen und diese Freundschaft aufzubauen. Aber wie war das für dich?
Ja, also es war sehr praktisch.
Mhm.
Also weißt du, man dreht viele Szenen 20 Mal, 25 Mal, aus verschiedenen Perspektiven. Und da immer wieder zu versuchen, Pier Giorgio authentisch darzustellen, für mich war das innerlich eine große Herausforderung.
Mhm.
Weil ich gedacht habe, ich bin nicht Pier Giorgio und ich bin nicht heilig. Und das heißt, irgendwas muss da geschehen, dass es klappt.
Ja.
Und dann habe ich einfach oft gesagt, Pier Giorgio, hilf mir, zeig mir und inspiriere mich. Und ich denke, er hat da viel, viel geholfen, unglaublich viel geholfen. Und diese Freundschaft ist dann einfach auch gewachsen.
Mhm.
Bis wir dann in Rom waren, Anfang September, zu dritt mit der Textschreiben, also mit, gut, diejenige, die das Textbuch geschrieben hat, ist auch die Laura Hidalgo im Film. Und mit noch mit einem anderen jungen Mann, der für die Requisiten zuständig war, Manuel. Und wir waren bei der Heiligsprechung. Und das war dann so, wow, ein Freund wird heilig gesprochen.
Ja.
Das ist unglaublich. Das war, ja, also da ist eine Dimension irgendwie aufgegangen, noch für mich persönlich auch.
Ja.
Ja.
Ja, auch irre, dass du jetzt, du hast ja gesagt, seine Nichte, hast du getroffen, jetzt vorgestern, gestern?
Gestern.
Gestern.
Gestern Nachmittag.
Zum Abendessen. Du bist einfach zu ihr nach Hause, oder was?
Ja, genau. Sie hat mich bei sich eingeladen.
Wahnsinn.
Das war sehr beeindruckend. Ich hatte auch, also das war sehr, weil sie ist eine italienische Mama, oder? Kannst du dir vorstellen. Sehr herzlich, sehr liebevoll. 98 Jahre alt. Viel gelebt, viel erlebt und das Erbe irgendwie auch aus ihrer Familie. Und dann geht sie so in ihr Zimmer und holt so, wie sagt man, die das Steigeisen, nein, nicht das Steigeisen, so ein Pickel für in die Berge zu gehen.
Ah, weiß ich auch nicht, wie sowas heißt.
Okay, aber es ist so ein Gerät, das unten einen Spitz hat und oben eine Verzweigung, dass man wie sich festhalten kann oder irgendwo einschlagen.
Wow.
das ist ziemlich lang, also vielleicht sieht man es nicht, aber ungefähr so.
Ja.
Und sie hat gesagt, ja, das ist eben dieser Pickel, glaube ich, heißt es, den Pier Giorgio benutzt hat in den Bergen und hat mir so in die Hand gedrückt. Und ich habe gedacht, krass.
Ja, Wahnsinn.
Krass.
Ja.
Also vor 100 Jahren, weil vor 100 Jahren ist er gestorben, war der in seinem Zimmer.
Irre.
Und er hat ihn benutzt, so oft,
ja,
für die Bergtouren. Also diese Begegnung war sehr interessant und auch einfach sehr inspirierend, so ein bisschen. Ich denke, dass sie einen ähnlichen Dialekt spricht wie er.
Ja.
Ja, vieles auch ähnlich ist, denke ich.
Ich finde immer Wahnsinn, wenn man so realisieren darf durch solche Begegnungen auch, dass das echte Menschen waren. Mhm. Also so, ich finde, man begegnet so der, ja, echten Menschlichkeit von, ja, den Heiligen dann.
Ja.
Auf einmal sitzt du bei seiner Nichte zu Hause und, ja, kriegst einen Tee oder was weiß ich.
Ja, genau.
Also so,
Kaffee.
Natürlich. Entschuldigung. Espresso.
Genau. Ja, ja.
Natürlich kein Cappuccino am Abend.
Nein. Auch kein Café Lungo. Sorry für alle Amerikaner, aber der muss klein sein, komprimiert und sehr, sehr geschmackvoll.
Ja, sehr stark.
Ja, genau, das gab's. Und du hast recht, also es ist wirklich, auch als ich mal beim Grab von Pater Pio war, dann lagen da die Überreste von Pater Pio. Und bei Pier Giorgio genau das Gleiche, oder?
Mhm.
Und ich denke, das führt uns vor Augen, wenn ich das so sagen kann, so, das war ein junger Mann in unserem Alter.
Hm.
Der ist heilig. Der ist von der katholischen Kirche heilig gesprochen. Und dann, denke ich, möchte Pier Giorgio auch sagen, auch du sollst heilig werden. Und das ist so krass, weil ich denke, das ist genau der Ruf Gottes.
Hm.
Wenn ich Priester werde, dann möchte ich ein heiliger Priester werden. Und wenn ich berufen werde zur Ehe, dann würde ich gerne ein heiliger Ehemann werden. Und ich glaube, das ist eigentlich das größte Zeugnis von Pier Giorgio, dass er sagt einfach, wir sollen heilig werden.
Hm.
Ja. Und dass es so realistisch ist.
Ja.
Oder?
Ja.
Es ist so nahbar, ja.
Das ist total nahbar. Ja. Vor allem, also ja, wenn man ihn da so sieht, einfach so freudesprühend, ja, durch die Berge wandernd. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, also ich meine jetzt nicht eine Definition, aber was ist für dich der Kern der Heiligkeit? Was meinen wir denn damit eigentlich?
Oh. Ich denke, es ist die Einheit mit Christus. Alles im Leben mit Christus zu vereinen, immer ihm ähnlicher zu werden. Weil ich glaube, wir können nur in ihm heilig werden.
Mhm.
Weil er die Quelle ist, oder? Und ich glaube, das hat Pier Giorgio total gemacht, oder? Die Eucharistie zu empfangen, zu beichten, pilgern, Rosenkranz zu beten. Es war wie alles auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Näher zu Gott. Mhm. Näher zu Gott. Es ist jetzt nicht eine unglaublich überlegte Antwort, aber vielleicht kommt es der Wahrheit ein bisschen nahe.
Ja, wäre so leid. Ich musste auch dran denken an C.S. Lewis, der mal schreibt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in seinem Pardon, ich bin Christ, am Ende schreibt er darüber, dass es eigentlich so ein wunderbares Paradox im Christentum ist, dass desto ähnlicher wir versuchen, Christus zu werden, desto mehr werden wir selbst.
Ja.
Aber desto mehr wir fokussiert werden jetzt auf uns selbst und zu versuchen, authentisch zu sein oder was auch immer, desto kopiehafter werden wir.
Ja,
und desto mehr tragen wir dieselben Klamotten wie alle anderen oder was auch immer. Aber wie wunderbar einzigartig sind die Heiligen.
Ja.
Und ihr Weg war, versuchen eigentlich zu werden wie Jesus.
Ja, voll.
Aber sie werden dann ganz, ganz anders voneinander, ja, auch.
Das ist sehr beeindruckend.
Ja.
Ja. Es ist auch irgendwie befreiend, oder?
Mhm.
Weil unsere Gesellschaft, denke ich, streben alle irgendwie danach, einzigartig zu sein.
Ja.
Aber eigentlich ist die Heiligkeit die Möglichkeit, einzigartig zu sein.
Ja.
Und man vergisst aber dann die Einzigartigkeit seiner selbst. Mhm. Ein Professor von mir sagte letzte Woche, Johannes der Täufer, indem er auf Christus verweist, das heißt, er sagt, nicht ich, sondern er wird selbst Christus ähnlicher. Mhm. Das ist eigentlich krass, oder?
Ja, das ist krass.
Das ist krass.
Ja.
Weil du denkst dann, aber das ist doch irgendwie paradox. Mhm. Aber indem er auf ihn verweist, und ich glaube, dass, ja, wahrscheinlich wäre das ein weiterer Punkt, zur Heiligkeit auf Jesus verweisen.
Ja.
Ja,
ja, das ist so, ja, deswegen bin ich auch so dankbar für solche Zeugnisse und auch Filme, die es dann irgendwie fassbar machen, weil es ist so leicht, so selbstbefangen zu sein in der heutigen Zeit, so um sich selbst zu kreisen ständig.
Ja.
Und ja, sein, also Pier Giorgios Leben ist da so ein Wachruf, wie einfach es eigentlich auch ist. Ja. Also es ist eben, ich kann mich erinnern, früher, wenn ich, also bevor ich noch jetzt den Glauben praktiziert habe, wenn ich Heilige gehört habe, dachte ich mir immer, ja, das sind irgendwelche Marmorstatuen auf Sockeln, die weit weg sind. Und also nie hätte ich mir was vorgestellt, was jetzt so ein nahbarer Mensch mit 24, der halt studiert und mit seinen Freunden wandern geht und in seiner Freizeit in Häuser geht, wo die Menschen leiden und sie pflegt oder ihnen Essen bringt.
Ja, voll.
Also es ist ja nichts. Ich glaube, manchmal ist man so in seinem Alltag und denkt, wie soll das gehen? Aber die Dinge sind oft so simpel, die Gott uns vielleicht fragt.
Ja, genau.
Also es ist nichts. Ja, ich weiß nicht, ob das auch ist, weil wir so viel sehen an Möglichkeiten, dass wir denken, boah, ich muss jetzt dieses riesige Projekt starten, weil wir sehen viel auf Social Media oder so, was Leute Krasses machen.
Mhm.
Aber manchmal ist es so, genau vor deiner Nase, fang mal damit an.
Ja, genau, absolut. Ja, ja, und also wenn wir davon ausgehen, dass die Heiligkeit, vielleicht wird jemand in den Kommentaren mein Statement eliminieren.
Ganz sicher.
Ja, genau. Wenn man davon ausgeht, dass die Heiligkeit die Vereinigung mit Jesus ist, dann ist irgendwie das ja auch, also Jesus ist ja da, oder? Also es ist nicht so, dass du die Vereinigung erst in 20 Jahren suchen kannst, sondern jetzt, oder?
Mhm.
Und also die meisten Dinge, die wir tun, sind ja total simpel. Die Welt sagt uns, die großen Dinge sind die, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder sehr laut sind und so. Aber ich denke nicht, dass das die Heiligkeit per se ist. Es gibt Heilige, die dazu berufen sind, große Dinge zu tun. Aber wir kennen wahrscheinlich die meisten den Spruch, kleine Dinge mit großer Liebe zu tun, von Mutter Teresa. Ja, du hast recht, ja.
Was sind so ein paar Dinge, die du hoffen würdest, dass jetzt, wenn jemand diesen Film sieht, was wäre so Best Case, was Leute sich mitnehmen davon?
Dass er heilig werden möchte. Dieser Wunsch, dass der ein bisschen mehr wachsen darf. Ich habe in meinem eigenen Leben die Heiligkeit immer auch, und nein, nicht immer, oft als etwas Entferntes für mich nicht realistisches angesehen. Aber ich glaube, der Wunsch dazu ist schon die Bitte an Gott, dass er die Heiligkeit schenkt. Und dann glaube ich auch einfach, sich zu inspirieren von seinem Leben. Und dann, wenn man mal bei ihm war, auch weiterzugehen und zu sagen, ja, was gibt es denn sonst noch für Heilige? Und wer spricht mich an? Und dort die Dinge zu nehmen, die man sieht, ja, die kann ich in meinen Alltag umsetzen. Wie du sagst, nicht eine Kopie, oder?
Mhm.
Die Kopie eines Heiligen ist kein Heiliger. Genau, aber dann auch, glaube ich, einfach die Schönheit zu lieben.
Mhm.
Und, weil ich glaube, das war wirklich ein krasses Projekt und die Inspiration, so etwas auch selbst vielleicht in Angriff zu nehmen, mit den eigenen Talenten. Irgendwie auch groß zu denken, nicht für sich selbst, sondern für Gott. Weil vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass dieser Film so sein wird, wie er ist. Und dass es ihn gibt.
Ja.
Und ich glaube, dass wir Katholiken gut daran tun würden, mehr katholische Filme zu produzieren.
Voll.
Ja.
Ich finde, das ist auch so was Ermutigendes an diesem Projekt. Mhm. Also, du hast am Anfang ein bisschen erzählt, wie es entstanden ist. So, okay, ein Mensch hatte das eigentlich so fast ironisch gesagt.
Ja.
Und aus dem entsteht dann sowas. Und es wird möglich. Also ich finde allein auch schon so faszinierend. Also ich habe jetzt keine Berührungspunkte mit jetzt Filmproduktion oder so. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich sowas für unmöglich gehalten habe. Mhm. Ich kann mich erinnern, einmal wollte ich auf eine Konferenz nach USA.
Mhm.
Ich hatte eine Missionarin-Freundin hier an der Uni Wien, die mich eingeladen hatte. Und die Tickets und alles waren super teuer. Ich war damals Studentin. Ich habe mir gedacht, es klingt toll, aber es ist nicht möglich.
Ja,
so.
Ja.
Und sie war so, das schon so eingeübt in Gottvertrauen, dass sie gesagt hat, ja Stefanie, also wir machen das eigentlich relativ oft, Gott sorgt meistens, dass die Leute das können, wenn er das so will.
Ja.
Und dann hat sie mich so ermutigt und ich saß innerhalb von, ich glaube das war dann 3 Wochen später oder so, saß ich im Flug nach USA zu dieser Konferenz, alles geschenkt. Also ich habe keinen Cent da bezahlen müssen, dass ich dorthin konnte.
Krass.
Das war so für mich damals so unfassbar, dass Gott das gemacht hat.
Ja.
Und ich glaube, manchmal glauben wir auch zu klein. Also und euer Projekt, finde ich, ist auch so eine Ermutigung, so, ja, was sagt ihr eigentlich, dass es nichts werden kann? Probier doch mal.
Ja.
Schau mal, frag mal die Leute, die vielleicht mitwirken könnten.
Ja,
vielleicht sagen sie ja. Ja.
Ja. Ja, der Produzent von uns hat gesagt, es investieren so viele Leute, bei uns in der Schweiz gibt es das System in die zweite Säule, in die dritte Säule, das ist so wie eine die AHV oder dass du sparen kannst. Und wer investiert in die Himmelssäule? Weißt du, so, wo sind die Leute, die sagen, ja gut, go for it.
Yeah.
Ich studiere das, um dann Gott in dem zu dienen.
Yeah.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was Pierre George Jones sagt, weil er eben Bergwerksingenieur wollte, um die Situation in den Bergwerken zu verändern.
Mm.
Weil so viele Leute dort starben wegen den Missständen. Und ich hoffe, dass der Film auch dazu beiträgt, dass die Leute sagen, ich habe Talente und ich möchte sie für Gottes Reich nutzen und vielleicht auch im Film, vielleicht in der Musik, vielleicht im Bücherschreiben, vielleicht als Klosterfrau, vielleicht als Priester, vielleicht als Journalist, was auch immer.
Hm.
Ich glaube, Jesus braucht überall seine Arme oder
Ja, und ich finde auch die Kreativität neu aufleben zu lassen.
Mhm.
So das einfach mal machen. Eines meiner Lieblingsfilme ist Little Women. Das ist so ein Film über 4 Schwestern quasi.
Ja.
Und ich fand es immer so herzig. Die spielen dann so Theater miteinander und die eine schreibt Bücher und die andere will Malerin werden. Und irgendwie inspiriert mich das immer wieder neu, weil ich mir denke, es kann so schnell passieren, dass wir so ein bisschen, also ich rede jetzt von mir, aber dass man so ein bisschen nüchtern wird, sage ich jetzt mal. Und Kreativität hat ja so ein bisschen was Träumerisches, Kindliches oft so, dass man mal wagen muss und mal auch vielleicht was produziert, was vielleicht kurz peinlich ist oder so ein bisschen dieses Verspielte ist in ihr, finde ich, in der Kreativität.
Ja.
Und wir sind manchmal so nüchtern und sachlich, dass wir das nicht mehr so, oder ich, wagen. Ja.
Ja, ja. Nein, du sprichst auch von mir.
Okay, sehr gut. Zumindest wir beide.
Wir zwei. Vielleicht sonst niemand auf der Welt, aber wir zwei.
Sagt es uns in den Kommentaren.
Ja, genau.
Nicola, wenn jetzt jemand Lust hat, diesen Film zu sehen,
mhm.
wo müssen Sie hin? Wir haben es vorhin schon kurz gesagt, aber sag nochmal, wo man den schauen kann. Kann man den kaufen? Muss man den ausleihen? Wie funktioniert das?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man uns auf Insta abonnieren.
Okay.
Da wird man immer mal wieder ein bisschen Einblicke bekommen. Aber konkret den Film zu mieten kann man auf Vimeo. Man kann ihn mieten, kaufen. Oder man kann ganz altmodisch eine DVD bestellen. Genau, als Geschenk für, ich weiß nicht, für den Geburtstag der Mama oder ja, das ist auch möglich. Und eine weitere Möglichkeit wäre es, den Film in einem Kino zu zeigen. Man kann uns kontaktieren, uns fragen, ob es möglich wäre, und wir versuchen da zu vermitteln zwischen Kino und denjenigen, die interessiert werden. Und genau, das wären so die Möglichkeiten.
Wie heißt euer Instagram?
Unser Instagram heißt frassati.filmprojekt.
Okay, da findet man euch. Ich finde, so ein Kino, im Kino zeigen wäre gleich so ein erstes kreatives Projekt, wo man schon mal
ja, voll.
Was wagen könnte.
Ja, voll. Und ich glaube, es ist nicht so viel Risiko.
Ja, sehr gut. Du hast schon Erfahrung.
Ja.
Nicola, wir sind schon am Ende. Kannst du es glauben? Wow, wir quatschen schon eine Stunde.
Krass. Ich könnte noch weiter machen.
Ja, ich auch. Zweite Folge folgt. Aber jetzt kriegst du erstmal die Schlussfolge, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Der Podcast hier heißt Unverschämt katholisch.
Ich habe Angst.
Du bist scheinbar unverschämt katholisch, kommt mir vor. Warum bist du unverschämt katholisch?
Vielleicht, weil Jesus unverschämt katholisch ist. ja.
Mic drop. Bam.
Nein, also es gibt nicht viel zu sagen. Wenn ich unverschämt katholisch bin, dann nur, weil Jesus mir den Glauben dazu gibt.
Hm.
Ja.
Let's go.
Let's go.
Sehr gut. Ja, cool. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Also ich habe jetzt durch dich einen kleinen Einblick in die Wege einer Filmproduktion gesehen. Ich liebe ja Pier Giorgio auch sehr. Haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Er ist zufälligerweise auch Dominikaner gewesen, Dritter Orden.
Tertia, Bruder, ja.
Ja. Auch sehr spannend. Ich war in Rom war ich beim Fest der Jugend und da war sein Sarg in Santa Sabina Sopra Minerva.
Santa Maria Sopra Minerva.
Ich habe die zwei Kirchen jetzt verwechselt, in einen Namen zusammengefügt.
Genau.
Sehr gut. Aber da war ich an seinem Sarg und ich kann mich noch erinnern, also so super viel Bezug zu Heiligen habe ich oft nicht, aber ich war an seinem Sarg und habe dort gebetet und auf seinem Sarg lagen so ein kleines frisches Bündel Blumen. Und es war total bewegend, weil es war so ein frisches Bündel Blumen, so ein kleines, aber nur so wie, als wärst du gerade wandern gewesen und hast jetzt dieses Bündelchen gemacht. Und es lag da und es war so, das war jetzt gerade alles erst, sein Leben ging. Also es war so, als wäre er gerade erst verstorben und als würde ich jetzt vor dem Grab eines Freundes knien.
Wow.
Und ich war echt zu Tränen bewegt, das war so ein schöner Moment. Und da ist er mir selber auch nochmal echt nahe gekommen.
Wow.
Ja.
Er liebte Blumen.
Ja, das habe ich auch im Film gesehen.
Genau, er liebte Blumen.
Ja.
Alles, was schön war.
Ja, vielen Dank, dass du uns besucht hast hier in
Wien. Ja, danke, dass ihr mich willkommen geheißen habt.
Ja, es war eine große Freude.
Danke.
Und ich ermutige alle, den Film jetzt anzuschauen. Gleich im Anschluss, am besten gleich weiter streamen.
Sehr gut.
Danke, Nicola.
Danke dir, Steffi.